Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Wir haben jetzt ja schon sehr viel über nordische Mythologie geredet und sind ja quasi schon nach dem Ende der Geschichte angelangt.
Und alles fängt wieder von vorne an.
Wahrscheinlich. Und nee, ja, doch, tut's. Und wir haben über sehr viele verschiedene GöttInnen geredet. Übrigens ein Fall, in dem ich sehr gerne gender mit GöttInnen, weil es auch so ein bisschen absurd ist, wenn man es mit der christlichen, nennen wir mal, Mythologie vergleicht. Und ja, es sind vielleicht ein bisschen die Frauen ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben nicht so viel über Freya und Frigg und Sif geredet, aber wir haben doch über Iduna haben wir geredet. Wir haben geredet über Skadi kam vor. Ja. Und wer kam noch? Ah ja, Gefion kam noch vor, stimmt.
Ich meine, jetzt können wir uns natürlich auf die patriarchalische Quellenlage berufen. Es gibt halt einfach auch mehr Geschichten über Thor und Odin.
Genau. Das machen wir ja eh mal. Wir machen
da müsste es eigentlich auch hier eine Frauenquote geben, gell?
Ja, und wir machen eh mal noch die feministische Mythologie. Das machen wir mal noch irgendwann, dass wir das alles umdrehen, dass dann die Tora gegen den loszieht. Aber jetzt frage ich dich trotzdem: Hast du schon vielleicht eine Idee, wer deine Lieblingsgöttin ist? Gibt es da KandidatInnen?
Ja, tatsächlich.
Ach was, okay.
Voll.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Okay.
Skadi. Also sie ist ja
nicht gut.
Also von ihr kommt anscheinend Skandinavien, aber was ich an ihr sehr sympathisch finde, ist, dass sie halt die Berge so mag.
Ach, okay.
Natürlich, sie mag das Meer nicht, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber
sie mag das Möwengeschrei nicht, ja, genau.
Ja, aber dass sie die Berge mag und da gerne auch Skif fährt und wandern geht und so, das gefällt mir schon sehr gut.
Okay, was sie sonst noch macht, ist ja, dass sie ihren Ehemann anhand der Füße auswählt. Also das muss sie, ja.
Ja.
Und was sie noch macht, ist, dass sie am Ende ja
und sie verwählt sich ja.
Genau. Diese Giftschlange über Loki anbringt, das macht sie ja auch noch.
Ah, okay.
Das ist auch noch so ein Ding. Mhm. Also ich glaube für mich...
Das war mir gar nicht so bewusst, dass sie das ist.
Ja. Also ich glaube, irgendwie für mich ist es Freya.
Mhm. Warum?
Und zwar... Ich bin immer bei all so Sachen, also auch wenn man über Filme nachdenkt, ich mag immer so diese edlen und weisen und klugen Menschen oder Wesen. Also und Freya ist so jemand, okay, der gibt dann natürlich sein halbautomatisches oder eher automatisches Schwert her für die Liebe. Hätte mir auch passieren können. der ist so... Der kann auch ein bisschen, also der gehört ja nicht zu den Asen und zu den Waren, der kann ein bisschen so in die Zukunft schauen. Der ist sehr, sehr weise einfach und ist so eher sehr ruhig und sehr edel. Das ist nicht so ein, der Tor ist mir zu primitiv quasi. Das ist so ein drauf, sozusagen, als wenn man es mit Computerspielen vergleichen würde, so ein Barbar.
Ja.
Und der, für mich ist Freya eher so ein bisschen, also ich habe auch nachgedacht, ob Loki, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu
krass eigentlich,
krass,
gell? Also zu ambivalent auch.
Ich habe eigentlich gedacht, für dich wäre es Odin, weil der sitzt den ganzen Tag in der Bibliothek.
Nee. Der sitzt auf seinem Thron. Wie heißt der nochmal?
Chlitzkjalf.
Und guckt in die Welt und lässt sich von Hugin und Munin was erzählen.
Ah, ja, genau.
Der Odin, der ist auch ein rastloser Wanderer. Der Aspekt gefällt mir dann wieder ganz gut.
Ja, witzig, jetzt hast du ja schon zwei Sachen erwähnt, die völlig an Herr der Ringe mich erinnern. Also, weil dieser Chlitzkjalf erinnert mich jetzt irgendwie schon.
An was?
An den Palantir.
Ja. Genau.
Und Odin natürlich als Gandalf. Genau, ich wollte jetzt eigentlich nämlich als nächstes nämlich dich fragen, weil ich das bei vielen Filmen, sag ich mal so, in denen es mehrere Hauptprotagonisten gibt, bei Herr der Ringe müssen wir eigentlich nicht gendern, weil sind alles Männer. Okay, vielleicht sind sie queer, weiß man nicht. So ein Elb.
Ja.
Und auf jeden Fall.
Asexuell.
Stimmt.
Also Legolas ist doch eindeutig asexuell, oder?
Ja, nee, natürlich. Also Legolas hat keine Kinder und es ist auch tatsächlich...
Und ist halt 2900 Jahre alt, also der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr reißen.
Das ist tatsächlich auch so ein Ding, dass sich Elben haben sich viel langsamer vermehrt wie Menschen in der Geschichte Mittelerdes. Aber ich wollte jetzt einfach mal nur bei Herr der Ringe kurz fragen, ob du da auch jemanden hast, mit dem du dich vielleicht sogar am meisten identifizierst.
Ja, das ist eine gute
Frage. Wer wärst du quasi so?
Ja, also ich möchte vielleicht noch eine Sache vorschieben, weil ich ja mittlerweile mich auch ein bisschen in Harry Potter auskenne und ich jetzt so den Vergleich habe. Und zum Beispiel bei Harry Potter, glaube ich, kann man sich viel leichter identifizieren, weil das natürlich in unserer Welt angesiedelt ist. Gerade auch für Jugendliche, ja, also die auch diese Schule, die sind ja auch oft in London, in der echten Welt, in Anführungszeichen. Und ich glaube, da fällt es uns modernen Menschen des 21. Jahrhunderts leichter. Und es fällt mir im Herr der Ringe tatsächlich schwer, weil...
Bei mir ist es anders.
Okay.
Ich finde, bei Harry Potter das Komische ist, dass eigentlich für mich sind die Charaktere zu extrem. Also ich finde Ron ein zu großer Loser quasi, mit dem kann ich mich nicht identifizieren. Voll viele sagen auch voll toll.
Okay.
Und der Harry, den find ich einfach nicht sympathisch. Und also für mich wäre es irgend so ein bedeutungsloser Nebencharakter. Vielleicht einer von den Zwillingen oder von mir ist die McGonagall oder sowas. Okay. Irgendwie, die finde ich cool.
Aber ich will jetzt auch gar nicht auf Harry Potter direkt eingehen. Ich glaube einfach nur das Setting insgesamt. Ich meine, Herr der Ringe ist natürlich schon eine unglaublich komplexe, riesige, krass entfernte Fantasiewelt.
Ja.
Mit Allüren.
Aber ganz die grob ans Charaktereigenschaften aber haben es ja schon.
Es ist schwierig, weil es ist halt so außerhalb jeglicher Erfahrung. Deswegen finde ich schon ein bisschen schwierig. Aber ich habe ganz eindeutig jemanden, mit dem, also den ich vielleicht nicht identifizieren, wäre zu viel gesagt, aber dem ich meine größte Sympathie.
Okay, Moment, ich muss nachdenken. Moment mal, weil. Wer sitzt auf dem Berg bei Herr der Ringe? Gibt es da jemanden, der auf dem Berg sitzt? Da gibt es tatsächlich jemand, aber der kommt nicht bei Herr der Ringe vor.
Nee, das ist nicht das Kriterium. Nee.
Okay, sonst, ich hätte irgendwie gedacht, wobei bei Berge wären natürlich die Zwerge. Also das würde passen natürlich, wenn man es jetzt darauf, aber ich hätte jetzt aus irgendeinem Grund einfach Boromir gesagt.
Ah, Boromir, interessant, ja. Den finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Charakter. Wobei ich eigentlich seinen
Bruder,
der Faramir,
ja,
der kommt ja noch ein bisschen sympathischer rüber. Nee, also ich bin gespalten. Ich finde tatsächlich Gandalf sehr cool, muss ich gestehen.
Echt? Okay.
Aber ich glaube, ich würde mich für Sam entscheiden.
Tatsächlich? Okay, ja. Krass.
Ja.
Okay, Gärtner.
Ja.
War ich im Zivildienst, nicht du.
Okay. Ich war der Ringträger, ich musste die Bürde tragen.
Okay, die Frage ist natürlich auch...
Ich musste immer die Medikamente ausfahren. Da war echt große Verantwortung. Nee, stimmt, wirklich. Ich musste doch in die geschlossenen Anstalten rein.
Was?
Das war... Boah, einmal, da hat sich ja also wir haben in einer psychiatrischen Einrichtung zusammen Zivildienst gemacht, muss man mal kurz davor schalten. Und ich musste eben nachmittags immer die wichtigen Medikamente in der Apotheke abholen und die auf die verschiedenen Stationen bringen. Und einmal hat sich so ein Typ, der halt da in der geschlossenen war, der war ungefähr 2 Meter groß. Und ich beim Rausgehen hat er so seine Hand in die Tür gehalten und hat sich so
you
vor mich gestellt.
You shall not pass,
habe ich gesagt. Wie der Ballrock, genau. Nee, er hat nur gesagt, lass mich raus. Und ich wusste halt genau, also der kann mir jetzt, wenn der mir eine Klatsche gibt, ich fliege weg, ich habe keine Chance gegen den rein. Okay. Der wiegt wahrscheinlich 150 Kilo. Dann habe ich nur gesagt, das darf ich nicht. Ich muss hier immer abschließen. Dann hat er mich angeschaut und hat die Hand weggemacht. Dann habe ich die Tür in mir zugemacht und abgeschlossen und nur.
Ja,
okay. Okay, aber das nur nebenbei.
Nee, ja. Okay, also ich finde es krass, weil das hat sich alles sehr gewandelt, mit wem ich mich am meisten identifiziere bei Herr der Ringe. Und wir bleiben jetzt mal auch, man muss immer differenzieren ein bisschen zwischen Filmfassung, weil wer ja auch noch cool ist, der kommt dann beim Hobbit vor, ist dieser Zauberer Radagast. Der ist natürlich auch cool.
Und der klingt so ähnlich wie das Eichhörnchen Ratatösk.
Ja, vielleicht ist das kein Zufall. Weiß nicht, das wirst du vielleicht mir gleich sagen. Ich fand früher immer ganz klar Legolas am besten.
Warum?
Weil ich auch bei so Computerspielen, ich bin mir eigentlich, das hört sich vielleicht dumm an, aber ich möchte mir halt nicht die Hände schmutzig machen. Okay. Also ich möchte
Fernwaffen,
genau. Ich möchte auf dem Hügel stehen,
genau.
Und wenn dann die anderen kommen, mit ihren Pferden stehe ich schon da und habe schon 3 Orks runtergeschossen von ihren Walken und dann schwinge ich mich elegant aufs Pferd hoch. Sowas, das fand ich früher immer sehr cool. Finde ich immer noch tendenziell, finde ich auch nicht so Fernwaffen, so Pfeil und Bogen. Das hat was mich irgendwie fasziniert. So mit der Axt, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der mega muskulös ist. Und es kommt mir irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß das nicht, ob es eleganter ist. Dann irgendwann fand ich, glaube ich, auch mal Aragorn vielleicht dann okay, weil der ist ja eigentlich, Aragorn ist ja ein Charakter, Legolas ist ja eigentlich bloß ein, wie soll man es nennen, weil also im Legolas passiert nicht viel im Hirn, also keine große Entwicklung. Bei Aragorn passiert eine Entwicklung, eigentlich mit Frodo und Aragorn sind die zwei, die sich entwickeln in der Geschichte.
Ja, Wobei ich dazu sagen muss, und deswegen finde ich den Sam eigentlich sehr interessant, dass sich meiner Meinung nach Frodo gar nicht so stark entwickelt. Sam entwickelt sich stärker, weil Frodo ist ich sag's einfach mal passiv, der kriegt den Ring und muss dann diesen Auftrag erfüllen und der hat eigentlich ein Ziel in der Geschichte. Und der Sam, der macht das aktiv, der entscheidet sich aus freien Stücken dazu, den Frodo zu begleiten. Und es gibt ja auch die eine Szene, wo dann Gollum dieses Elbenbrot verstreut und quasi Zwietracht sät zwischen den beiden.
Ja, das ist aber eine Erfindung des Films, das kommt im Buch nicht vor.
Ja, aber trotzdem, also da gibt es auch in der Freundschaft Brüche. Und eigentlich ist es immer wieder Sam, der sozusagen zu Frodo zurückkehrt und ihm eine Stütze gibt.
Genau, aber ich muss trotzdem wirklich das betonen, weil ich finde, es gibt da ganz viele verschiedene Kritikpunkte an dem Film und voll viele Bücherfans haben gewisse Elemente vermisst. Mich hat am meisten gestört, dass diese Szene, wer jetzt Herr der Ringe gar nicht kennt, der wird es jetzt gar nicht wissen, in Khangra's Lower, wo dann der Frodo den Sam zurückschickt. Im Buch geht die Szene so, die laufen da Hand in Hand durch. Der schickt den dann nicht heim. Das kommt nicht vor. Das ist so eine dramaturgische Zuspitzung des Films. Und ich finde es ein großer Unterschied, weil die Freundschaft wird im Buch nie so arg in Mitleidenschaft gezogen wie im Film. Und es hat mich so ein bisschen gestört. Das macht vieles unterschiedlich. Aber genau jetzt noch eins, nur noch abschließend. Ich habe dann auch schon über Faramir nachgedacht. Es gibt natürlich auch im Buch noch ein paar ganz coole Charaktere. Glorfindel, das ist der Hauptmann von Bruchtal. Das ist so ein ganz wichtiger, toller Krieger von Bruchtal. Oder Elronds Söhne kommen im Film nicht vor. Ich fand dann irgendwann Galadriel einfach am besten, weil die ist einfach so weise und mächtig. Die ist eigentlich wahrscheinlich das mächtigste Wesen fast in Mittelerde. Die ist ja fast mächtiger wie Sauron noch, wenn sie es dann
macht. Sie hat ja auch einen der drei Ringe für die Elben.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Die ist im Film, finde ich, wird es ja von Cate Blanchett gespielt und die kommt sehr ambivalent rüber. Also das finde ich, macht sie ganz gut, weil da im Film, wenn man jetzt die Geschichte nicht kennt, dann denkt man erstmal, irgendwie könnte die auch böse sein.
Ja.
Weil die auch mit diesem Blick, die hat einen ganz krasse Augen. Ja, ist ein interessanter Charakter auf jeden Fall.
Da gibt es ja meine Lieblingsszene, ist ja dann auch, wo sie da reingehen in den Wald. Oder eine meiner Lieblingsszenen, wo dann der Gimli dann, der Zwerg, warnt dann so die Hobbits und sagt so, hier lebt eine schlimme Zauberin. Ja, genau. Und dann hörst du schon im Kopf von Frodo, sagt so, hallo Frodo, aus dem Auenland.
Ja, genau, das wirkte so bedrohlich.
Ja, und dann sagt der Gimli, aber ich habe Ohren wie ein Luchs und Augen wie ein Adler und ihr seid sicher. Und dann kommt dann der Elb und sagt, der Zwerg atmet so laut, wir hätten ihn im Dunkeln erschießen können.
Und also man merkt schon, wie textsicher du bist. Ja, ja. Gut, schön.
Ja, genau.
Aber also, du hast vorher gesagt, also früher war es Legolas. Hast du jetzt einen eindeutigen Lieblingscharakter?
Oh, ich muss es ja eh nochmal lesen, weil ich würde mich natürlich da schon eher, es gibt noch so ganz viele Charaktere, so kleine Nebencharaktere, die in den Büchern halt vorkommt. Zum Beispiel gibt es dann noch in Minas Tirith lernt dann der, Pippin ist es genau, Minas Tirith, der hat dann noch so einen Freund, so eine Stadtwache, der heißt Berigond, genau, doch. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein cooler Typ, so, aber der kommt im Film nicht vor und hat nur eine kurze Rolle.
Also ich muss ja gestehen, bei mir ist es sehr lange her, dass ich das Buch gelesen habe.
10 Jahre ist für mich auch wahrscheinlich. Obwohl,
Also was natürlich alle, die das Buch gelesen haben, die werden es wissen. Aber was mir schon schwer gefehlt hat dann im Nachhinein im Film, war der Tom Bombadil.
Ja, so geht's vielen.
Der ist halt cool. Der, aber gut, muss man gucken, ob der überhaupt so eine. Also man konnte ihn anscheinend weglassen, ohne dass die Geschichte darunter stark gelitten hat.
Ja, ich habe auch vor kurzem nachgelesen nochmal, warum er weggelassen wurde. Und zwar, es hat irgendwie so von der Dramaturgie jetzt nicht reinpasst, weil es. Hilf mir. Der Regisseur Peter Jackson?
Ja.
Dem war es wichtig, dass Aragorn halt früh eingeführt wird als Charakter. Ja. Und wenn man das noch hinzugefügt hätte, dann wäre Aragorn erst nach 2 Stunden aufgetaucht. Das war zu spät. Okay. Jetzt hat man vorhin schon zwei Sachen, die ich interessant fand. Also, weil ich habe natürlich schon viel drüber nachgedacht, über Herr der Ringe und nordische Mythologie. Und wir haben es ja schon oft erwähnt, dass ja Odin und Gandalf sehr ähnlich sind. Gandalf hat ja noch so Beinamen. Da wird ja Mithrandir noch genannt.
Genau.
Und dann wird er auch noch der Weiße. Sturmkrähe.
Ja, und er ist auch Gandalf der Graue oder Graurock.
Genau,
wird er,
am Anfang
öfter genannt, ja.
Gandalf der Graue und dann wird er später Gandalf der Weiße. Aber der Grima Schlangenzunge, der bezeichnet ihn mal auch, glaube ich, als Sturmkrähe.
Okay.
Und das passt jetzt dann auch, wird es ein bisschen zu Odin mit den Raben halt, aber.
Okay, also dann nehmen wir uns jetzt erstmal den Gandalf. Ich würde vielleicht noch kurz was überhaupt zur Verbindung zwischen Herr der Ringe und nordischer Mythologie anfügen, aber das können wir gleich machen. Wir können ja mal mit Gandalf anfangen noch als gutes Beispiel.
Genau, ich finde noch das Witzige mit dem Palantir. Das habe ich mir gerade zum ersten Mal auf die Idee gekommen.
Nee,
das passt ja auch zu Odin wieder.
Und die Idee hatte ich auch, aber der Palantir ist ja eigentlich Sarumans Gerät.
Ja, ursprünglich
gab es viele. Und der Saruman ist ja auch Saruman der Weiße.
Ja, ja. Okay.
Und der hat auch gewisse Ähnlichkeiten mit Odin.
Ja, wobei es gibt ja auch, der Denethor hat ja auch einen Palantir. Es gibt ja mehrere. Ja. Und früher gab es noch viel mehr.
Ja.
Jetzt habe ich zu meiner Schande vergessen, wer die erschaffen hat. Wahrscheinlich war es.
Das weiß ich auch nicht.
Ole oder so. Und, ja. So ein
und es Waller. Gibt ja die eine Spy-Software, die anscheinend auch.
Genau. In Baden-Württemberg jetzt.
Genau, die heißt ja auch Palantir. Und es erinnert natürlich an. Also wenn man jetzt bei der Metapher Odin bleibt, dann wäre Palantir sozusagen der, wo man überall hinschauen kann.
Der Stuhl, der Chlitzkjalf.
Entweder das, von dem aus alles anschauen kann, oder ich hatte mir noch überlegt, dass es die Raben, Hugin und Munin, auch verkörpern kann, die eben jeden Tag in alle Welt ausfliegen und dem Odin die Informationen zurückgeben.
Aber ich finde, es passt schon auch zu zum Palantir, weil gerade auch Denethor, der hockt ja dann auch in diesem Turm in Minas Tirith, hat er seinen Palantir, das sitzt da oben, ganz oben in der Stadt.
Das stimmt, ja. Punkt.
Und
das
sitzt stimmt. Dann da und schaut diese Kugel rein.
Ne, Saruman ist ja auch in seinem Turm in
Isengard. Das ist auch ein Turm, ja.
Ja. Okay, dann fangen wir mal mit Odin an, einfach als Beispiel. Und wir konzentrieren uns vielleicht erstmal auf die Figur von Gandalf.
Ja.
Okay, also wir haben schon gesagt, er hat verschiedene Namen. Odin hat ja, ich glaube, 70 Namen oder
brutal,
so.
Total, ja.
Also der verstellt sich ja auch oft, wird in anderen Gegenden anders genannt. Dann ganz eindeutig äußere Merkmale.
Der Schlapphut.
Genau.
Das ist eigentlich so das Hauptding.
Und der, dann hat der Stab erinnert ein bisschen an den Speer.
Ja, da haben sie beide ein krasses Pferd.
Mhm. Unterschied, Odin hat nur ein Auge, Gandalf hat zwei.
Dafür hat Odins Pferd 8 Beine, Gandalfs 4.
Ja, und übrigens, das Pferd heißt ja Schattenfell im Deutschen, ja, im Englischen.
Shadowfax.
Genau, und muss ich kurz mal schauen, weil da gibt es Parallelen zu zwei Pferden, die in der nordischen Mythologie die stehen für die für Tag und Nacht.
Ach ja, warte mal kurz.
Und die heißen.
Ich weiß es eigentlich doch, oder?
Skinfaxi.
Genau.
Und Krimfaxi. Und Shadowfax hat tatsächlich im Englischen eine Alliteration an diese Namen. Also die, das sind diese Pferde, die eben quasi Tag und Nacht heraufziehen.
Das kommt vor bei dieser, da haben wir schon drüber geredet, bei der Entstehung von der,
genau,
der Welt. Denn das eine ist ja, genau, das Sabbat dann und dann gibt es morgens Tau.
Genau. Und natürlich,
ach, und da kommt
Sleipnir ist dann wiederum das andere berühmte Pferd von Odin mit den 8 Beinen, das halt das schnellste ist. Und Schattenfell ist ja auch das schnellste Pferd im Herr, ja, der Ringe. Genau.
Das ist der König der Meo, wie heißen sie? Das kommt auch im Film vor, wie dann Legolas dann sagt: So, ach, ja, das ist doch ein so und so Pferd, ja, wenn meine Augen nicht durch einen Zauberspruch getäuscht sind.
Genau. Ja, dann ist ganz interessant, der Name Gandalf, weißt du, woher der kommt?
Ich weiß nicht, Alf. Es gibt halt Svartalfheim, das, ja, sind Schwarzelben, also ich weiß, woher Alf kommt. Alf heißt, ist eigentlich ein altnordisch für Elb.
Genau.
Aber Gand weiß ich nicht.
Also Gand heißt eigentlich Zauberelbe.
Ah.
Ein Zauberelbe. Und das Interessante ist, also die Namen von den Zwergen, gerade auch im, also jetzt nicht im Herr der Ringe, sondern im kleinen Hobbit, die hat der Tolkien,
ja,
hat die aus der, korrigiere mich, ich glaube, es war die Völuspá, also aus diesem Lied in der Edda genommen. Und die allermeisten dieser neuen oder auch anderen Zwerge, die im Herr der Ringe zum Teil vorkommen, hat er tatsächlich einfach kopiert, die Namen.
Ja, genau. Es gibt
also zum Beispiel, also als Beispiel, Gandalf ist auch ein Zwerg. Und in der ursprünglichen, genau, Version,
das habe ich nicht gefunden,
doch,
wo der steht.
Doch, in der ursprünglichen Version vom kleinen Hobbit war nämlich Gandalf noch ein Zwergenname. Und Tolkien wollte Gandalf tatsächlich Bladortin nennen.
Super Name.
Genau. Das ist irgendwie noch ein anderer Name aus der nordischen Mythologie. Frag mich nicht genau, woher. Wahrscheinlich ein anderer Zwerg. Aber dann hat er irgendwie relativ schnell gemerkt, dass Gandalf cooler ist für den Zauberer. Aber genau, das ist eigentlich also, ein Zwergenname.
Genau, und jetzt bei den Zwergennamen.
Aber wir können ja nochmal über Gandalf bleiben, bevor wir, genau, jetzt zu den Zwergen
kommen. Nee, aber bei den Zwergen müssen wir jetzt auch nicht alle Namen durchgehen. Ich wollte nur sagen, dass die Zwergennamen, ich habe nachgeschaut tatsächlich, und zwar, also, wenn es interessiert, ich finde eine sehr gute Seite, Ardapedia, Arda, A-R-D-A, so wie die Welt quasi bei Tolkien heißt. Und wenn man dann Thorin zum Beispiel ist, so ein berühmter Zwerg, Balin ist ein Gimli natürlich, aber wenn man das sich anschaut,
Durin,
genau, noch. Durins Fluch ist so bekannt. Und die haben alle diese Namen, steht immer dabei, die Bedeutung im Altnordischen. Das sind alles wirklich, du könntest, also ich habe es jetzt von allen vergessen, aber das heißt alles.
Das ist ein Wikipedia für Mittelerde, für Herr der Ringe.
Genau, und du kannst bei jedem Zwerg, also genau, vor allem die Zwergen, hat jeder Name, kommt aus dem Altnordischen. Da kannst du noch genau die Bedeutung nachlesen, was das hat.
Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zum Gandalf, dass wir den einfach mal so als Exempel haben für die Verbindung zwischen nordischer Mythologie und Herr der Ringe. Was ist denn noch mit Odin gleich oder ähnlich?
Ja, die Rastlosigkeit halt. Gandalf sagt auch übrigens, oh Gott, meine Zitate, das ist, ich weiß es sogar noch wo, im zweiten Teil, wo er in der goldenen Halle Medusel bei Theodin ist, da steigt er aufs Pferd und reitet los und sagt dann, seit 3000 Jahren bin ich auf dieser Erde und jetzt habe ich keine Zeit.
Stimmt, ich erinnere mich.
Das ist genau da. Und dann,
cool. Okay, der rastlose Wanderer mit Bluthochdruck.
Ja, der rastlose Wanderer mit Bluthochdruck. Das hat auf jeden Fall gemeinsam. Dann,
ganz klar.
Okay, vielleicht können wir noch sagen.
Also man kann mal ganz generell sagen, er ist ein Zauberer. Er hat Weisheit und er kann Runen lesen.
Ich wollte gerade sagen, nämlich die Kunst der Runen. Und auch, ich finde auch so ein bisschen, wahrscheinlich sogar die Art und Weise, wie er zaubert, weil Odin, von denen kennt man das auch nicht, dass er jetzt Feuerblitze losschießt. Und der Gandalf, der zaubert auch eher so, das ist eher fast schon ein Hexer, würde ich fast schon sagen. Und das ist Odin auch. Es ist nicht so wie, die machen ja nicht sowas wie bei Harry Potter, dass er dann Avada Kedavra schreit oder sowas, sondern das ist alles eine ganz andere Magie, so eine komische, sage ich schon mal so.
Ja, absolut. Er ist auch noch, also er...
Es gibt einen großen Unterschied natürlich.
Unterschiede können wir gleich noch machen, aber eine Gemeinsamkeit, die, wo ich noch drauf eingehen will, ist nämlich, dass er, also im zweiten, nee, das ist sogar im ersten Teil, da wird er von Saruman gefangen genommen und dann entkommt er von dem Turm Adler. Mit einem Adler. Und natürlich,
war hier.
Okay, das weißt du besser als ich. Aber er, also Odin verwandelt sich ja auch mehrfach in einen Adler.
Ja,
wenn er flieht. Ja. Ich glaube, da gibt es diese Geschichte. Ist es nicht da, wo er den Skaldenmet klaut von dem Riesen und dann verwandelt er sich in Adler und fliegt nach Asgard zurück?
Davor verwandelt er sich noch in eine Schlange tatsächlich, aber nachher in einen Adler, ja, okay.
Genau, also Gandalf verwandelt sich jetzt nicht selbst in einen Adler, aber er kann die Adler irgendwie rufen oder hat ein gutes Verhältnis zu denen.
Er redet oft auf dem Adler.
Ja, das ist, finde ich, auch noch.
Also ich finde, so der Hauptunterschied ist eigentlich, dass Gandalf hat keine Kinder.
Stimmt. Ja.
Also stimmt. Das ist doch. Und
er raucht Pfeife.
Das weiß man über Odin nicht. Odin trinkt halt, er isst nichts, sondern trinkt Met. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt einfach alle Figuren durchmachen oder willst du über die Entstehungsgeschichte reden?
Ich würde vielleicht noch kurz mal was dazu sagen, warum eigentlich die Verbindung da ist. Und zwar, also der Autor J.R.R. Tolkien oder jetzt muss ich auch noch mal überlegen, John Ronald Royal Tolkien heißt er eigentlich.
Okay.
Der war Student in England Anfang des 20. Jahrhunderts und der hat ursprünglich mal klassische Philologie studiert, hat dann aber auf englische Philologie gewechselt und war dann auch Professor in, ich meine, Exeter.
Ich weiß
also war Universitätsprofessor, ein Philologe und der quasi sein Hobby war aber eigentlich, dass er sich eben ganz viel mit nordischer Literatur beschäftigt hat. Und er hat auch diese Sprachen alle gelernt. Und der hat, also es ist zum Beispiel belegt in Briefen und in seiner Biografie auch, dass der schon mit 16 die Völuspá gelesen hat und die Edda sehr gut kannte und so. Also er hat sich eigentlich von Kind auf mit diesem nordischen Sagenstoff beschäftigt. Und der Herr der Ringe, den hat er erst in den 40ern, 50er Jahren dann geschrieben und veröffentlicht. Also
nach dem Hobbit auch.
Genau, der Hobbit ist so aus den 30er Jahren. Also da war er dann schon auch älter tatsächlich. Und er hat wahrscheinlich ganz viel von dieser nordischen Mythologie dann schon verinnerlicht gehabt. Also der kannte das in- und auswendig, der konnte auch altnordisch lesen und verstehen.
Ach, krass.
Und der Herr der Ringe ist natürlich jetzt nicht, also der hat quasi, wenn man jetzt mal von so Zwergennamen absieht, hat der Tolkien jetzt nicht immer gesucht, oh, ich brauche einen Odin noch in meiner Geschichte oder ich brauche noch ein Thor und ich brauche hier noch, keine Ahnung, einen Surt und eine Audhumbla, sondern der hat es wahrscheinlich eher, nach allem, was ich jetzt gelesen habe, auch ein Stück weit unterbewusst gemacht, weil der halt einfach die Geschichten kannte und sich damit auskannte und hat dann eben gewisse Motive vielleicht manchmal auch gar nicht so bewusst übernommen. Der hat aber auch ganz viele andere mythologische Motive übernommen. Also zum Beispiel aus der Artus-Sage, was dann keltische Mythologie ist.
Ah, ja, ja.
Da ist auch viel, ja.
Es ist oder tatsächlich eigentlich auch was Christliches drin.
Ja, genau, christliche, er war auch Katholik übrigens, der Tolkien, hat auch christliche Motive übernommen und so. Also es ist quasi ein riesiger Mischmasch und es ist ganz schwer, im Nachhinein noch auseinanderzuhalten, was ist jetzt sozusagen, ich sag nicht eins zu eins, aber was ist weitestgehend aus der nordischen Mythologie übernommen, was ist woanders her übernommen. Und man sieht aber trotz allem sehr viele Ähnlichkeiten zur nordischen Mythologie, auch wenn natürlich nicht alles dem entspricht oder auch vieles nicht aus der nordischen Mythologie stammt. Ja. Also das wollte ich einfach nur mal so als Hintergrund zu diesen ganzen Geschichten, Kleiner Hobbit, Herr der Ringe, nochmal vorangestellt haben.
Also ich finde es wirklich hauptsächlich auffällig bei Gandalf eben. Es gibt noch so ein paar andere Sachen über die Entstehung der Welt und so weiter, das ist aber viel zu kompliziert und hat eigentlich auch mit dem mit Herr der Ringe nur peripher zu tun. Also das ist ja interessant, Herr der Ringe, was ja das Verrückte ist. Also ich habe jetzt gedacht, ich müsste jetzt mal Silmarillion lesen. Das ist ja quasi die Bibel. Mhm. Und was ich jetzt so krass finde, ist, dass es gibt diesen Herr der Ringe, das Buch, und in dem Buch singen sie manchmal Lieder über Beren und Lucien, zum Beispiel ist so die Romeo und Julia quasi von Mittelerde. Und es gibt noch ein anderes, es gibt noch eine andere so eine Liebesgeschichte, aber Beren und Lucien ist halt die bekannteste. Und das dann, die reden dann mal darüber. Aber dann hat der halt auch noch diese Geschichte auch noch aufgeschrieben. Oder sie erwähnen mal kurz irgendeinen Superhelden von früher. Und über den gibt es aber auch Geschichten. Also der hat die Geschichten zu den Geschichten alles erfunden. Und die Welt ist so groß und ich finde es fast einfach noch komplexer wie die nordische Mythologie.
Ja, ja.
Und da gibt es auch teilweise ja auch Widersprüche. Also es gibt auch manchmal Sachen, die sind wirklich nicht klar. Also
okay.
Wo dann auch sein Sohn hat er dann viel weitergemacht, so der Christopher Tolkien hieß er, glaube ich, der hat dann noch viel so Briefe veröffentlicht zu dem Thema und es ist einfach alles eine riesengroße, komplexe Welt.
Also ich glaube, der Tolkien hatte auch eine unglaublich übersprudelnde Fantasie.
Gut möglich.
Ja, ich meine, brauchst du ja, wenn du so viel dir dazu überlegst, hat er auch die Elbensprachen erfunden, hat Runen zum Teil neue Schriften gemacht und so. Also eigentlich wie so ein kleines Kind, das total Spaß hat, sich so seine eigene Welt zu erschaffen. Übrigens, die Welt heißt ja Mittelerde, auch da Midgard ist so diese Welt.
Ja, witzig, und die Welt
von
ist auch
Stuttgart über Midgard zu Mittelerde, sind wir dann auch
genau,
wieder.
Genau, aber die Mittelerde ist ja auch bloß ein Teil von der größeren Welt und die heißt eben Arda, wie die Ardapedia. Und Mittelerde ist, und das ist auch noch, das ist auch ganz kompliziert, weil Mittelerde, da spielt halt der Herr der Ringe, aber es gibt eigentlich noch, aber darüber weiß man nichts.
Ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, dass der Tolkien hat da so viel erfunden, ja, und da kann man natürlich ein eigenes Studium dazu machen, nur zu dieser Welt Mittelerde, dass es halt auch ziemlich nerdig wird irgendwann, das muss man schon mal so sagen.
Nicht nerdig, sondern nerdig.
Genau. Ja, die nerdische Mythologie.
Die nerdische, ich finde es echt sehr, also da kann man sich so rein nerden und vielleicht müssen wir jetzt mal für heute zumindest so nah an der Herr-der-Ringe-Geschichte bleiben.
Genau,
ich glaube,
unser Ziel ist, dass wir gucken, was ist ähnlich zur nordischen Mythologie.
Ja, ich kann echt noch viel noch sagen, auch über das erste und das zweite Zeitalter, kann ich auch noch viel dazu sagen, das können wir mal nochmal nächstes Mal machen.
Wir können ja mal wir haben jetzt mit Gandalf angefangen und versucht, ihn mit Odin ein bisschen zu vergleichen. Wir können uns ja mal ein bisschen die Personen heute anschauen.
Aber hast du da was? Ich wüsste es überhaupt nicht, wer Frodo sein soll.
Ah, das ist gut, dass du sagst, also die Hobbits ist total witzig.
Die sind völlig.
Nee, genau, und es gibt einen Brief von dem Tolkien, der hat, also es gab so Ideen, sind die mit irgendwelchen Kobolden verwandt oder mit so trollartigen oder zwergartigen Wesen, weil es heißt ja, die wohnen auch in Erdlöchern. Aber es gibt einen Brief. Ja, es gibt einen Brief von Tolkien, und da sagt er wirklich, also wie gesagt, er war Professor an der Universität und er hat dann an einem Sonntagnachmittag, als er Arbeiten korrigiert hat, war ihm langweilig. Und dann hat er nebenher einfach auf einen Zettel den Satz geschrieben, es lebte ein Hobbit in einem kleinen Erdloch.
Okay.
So, sinngemäß. Und der hat einfach in dem Moment den Hobbit erfunden.
Okay.
Und dann gibt es noch so eine Theorie, habe ich gelesen. Geil. Also Hobbit klingt ähnlich wie Rabbit, Englisch Hase. Und die wohnen ja auch in so Erdbau drin.
Ah, okay.
Aber Hobbits sind tatsächlich eine komplette Erfindung von Tolkien. Die haben gar nichts mit der nordischen Mythologie zu tun. Und auch nicht mit anderen.
Ja, okay, weil es gibt ja schon in der nordischen Mythologie auch noch so ein paar Wesen, die auch nicht klar sind, was es genau ist. Es gibt da ja auch nicht nur, wir haben immer von Riesen geredet und von was haben wir noch geredet? Ja, hauptsächlich die Riesen. Da gibt es aber auch wieder Froschriesen, da gibt es halt die von Surt. Aber es gibt schon auch noch so, es gibt da auch natürlich Zwerge, haben wir schon, genau, das gibt es auf jeden Fall. Und das ist übrigens eine große Ähnlichkeit natürlich auch, aber das ist wahrscheinlich überall. Zwerge sind immer gute Schmiede. Zwerge, das ist in der nordischen Mythologie so, die machen tolle Gegenstände.
Das sieht man auch an den Namen, also der berühmte Zwerg im Herr der Ringe ist ja Gimli. Also einer der neuen Gefährten.
Ja.
Und der, also Gimli heißt der Gloins Sohn.
Gimli Gloins Sohn,
und Gloin kommt aus dem Altnordischen und heißt der Glühende.
Was so viel
wie eben einer, der an der Schmiede steht und dann das glühende Eisen wälzt. Also auch wieder die Schmiedekunst natürlich repräsentieren kann. Und also die Zwergennamen kommen zum Großteil auch tatsächlich eins zu eins abgeschrieben, auch kopiert aus der nordischen Mythologie. Und es gibt eine interessante Parallele im zweiten Teil, das ist die zwei Türme, wo die Rohirrim auf dem Weg zu Helms Klamm sind, weil sie sich eben zurückziehen, um dann gegen die Uruk-hai und die Orks von Saruman zu kämpfen. Da reitet der Gimli neben der Eowyn auf dem Pferd. Und dann reden die und lachen so ein bisschen. Und dann erzählt der Gimli nämlich, ja, es gibt so Geschichten, dass es keine Zwergenfrauen gäbe. Und es heißt, wir würden aus Erdlöchern herauskriechen. Und aber doch, es gibt Zwergenfrauen. Und irgendwann anders sagt er sogar nochmal, ich stehe auf sehr behaarte Frauen.
Und er sagt, sie seien uns sehr ähnlich.
mit den männlichen Zwergen, genau. Und da gibt es eine Parallele zur nordischen Mythologie, und zwar der Urriese Ymir.
Ja.
Der wird ja getötet und aus dem wird dann die Welt erschaffen. Also aus seinem
Hirn wird das, und aus den Gedanken die Wolken, und aus seinem Hirn wird der die Himmels...
Aus dem Blut, das Meer und das Wasser und so. Und da steht anscheinend, dass die aus seinem Fleisch, in seinem Fleisch, wachsen dann Maden.
Ja, stimmt.
Und aus diesen Maden werden Zwerge.
Okay, ja.
Und das heißt, die Zwerge sind dann ja eigentlich aus der Erde entstanden.
Okay. Interessant.
Aber das ist komisch, dass es tauchen ja keine Zwergenfrauen auf im Herr der Ringe.
Ja, aber das ist bei Tolkien auch so. Und Tolkien schreibt auch irgendwo, dass nur ein Drittel der Zwergbevölkerung war weiblich. Das weiß man. Und da gibt es auch, ich weiß nicht, ob es überhaupt, denn es gibt vielleicht schon, aber es gibt fast keinen Namen von Zwerginnen. Bei Elben gibt es ja schon auch weibliche.
Mhm.
Kennt man schon auch Namen. Und wer sind dann die Elben? Und wie kommt da auf die?
Also ich meine, du hast ja schon gesagt, wie heißen die? Es gibt ja
die Warnen.
Die Alf, oder wie heißen die?
Alfen. Ja, es gibt,
Alfen, die Swartalfa, die...
Genau, es gibt Swartalfheim und es gibt Warnheim und Alfheim.
Alfheim, okay. Das wären dann so Lichtelben.
Ja, die Lichtelben, ja.
Die Dunkelelben, ja, okay, die hellen Elben,
ja,
so.
Ja.
Ich meine, die Elben sind, glaube ich, nicht so ganz eindeutig zu verorten, gerade weil die auch so super alt werden.
Ja.
Die Zwerge, ob die in der nordischen Mythologie auch so alt werden.
Also bei Tolkien werden die schon so 250.
Ja, okay. Und die Elben halt, keine Ahnung, 2000, nee, 3000, nee, so 4000.
Unendlich.
Ah, okay.
Die werden unendlich alt. Die Elben sterben nur, wenn man sie umbringt.
Okay.
Die sagen ja auch immer, die Sterblichen, er ist ein Sterblicher.
Ah, das ist immer interessant hier. Wir haben nochmal über Sterblichkeit gesprochen, wenn man Elb wäre. Wie viel Risiko würdest du als Elb noch in die Endschlacht gegen Sauron antreten, wenn du ein
ewiges... Ja, das ist schon verrückt, dass die das machen. Und bei Elben ist auch so, es ist auch im Herr der Ringe, oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es im Herr der Ringe steht oder irgendwo anders, aber die Elben beneiden quasi die Menschen um die Sterblichkeit. Die sagen, das ist ein Geschenk an die Menschen, weil die denken, dadurch können sie Mittelerde verlassen. Die Elben können Mittelerde nicht so leicht verlassen, können sie irgendwie schon auch. Und die denken, dass die Menschen dann halt woanders hingehen.
Mhm. Okay. Also ich finde die Elben schwierig. Ich glaube, man könnte sie vielleicht, weil sie wohnen ja in Wäldern
oft. Ist unterschiedlich tatsächlich auch. Das ist kompliziert. Der Herr der Ringe ist wirklich so kompliziert. Es gibt drei Hauptvölker von Elben. Und dann gibt es wieder Untergruppen, dann gibt es wieder Dickgruppen, dann gibt es Dunkelelben, Waldelben, also es gibt die Teleri, die Noldor, die Sindar, es gibt ganz viele. Ja, ja.
das stimmt.
Aber im Prinzip,
wenn man
sie
jetzt mal so mit den Zwergen vergleicht, die Zwerge, die eben auch zu tief gegraben haben.
Genau,
und dann in Moria und dann
Durins Fluch erweckt den genau. Balrog.
Und die Elben sind dann eher so naturverbunden, würde ich jetzt mal ganz oberflächlich sagen, ganz pauschal. Und dadurch kann man sie vielleicht so ein bisschen mit Naturgeistern vergleichen. Und die Germanen haben ja den Göttern keine Tempel gebaut, sondern die generell eben an, zum Beispiel auf Bergesspitzen oder in Wäldern oder auch an Seen verehrt. Also vielleicht sind die Elben auch so eine Art,
aber ich
schwer
find,
zu fassen, allgemeine Naturgeister, die verehrt werden.
Aber vielleicht passen sie auch schon zu den Wanen.
Vielleicht,
also, ja. Weil es ist ja so, in der nordischen Mythologie ist es so, es gibt die Wanen, das sind solche Fruchtbarkeitsgötter, die sind sehr weise und sehr friedliebend und sehr mächtig, aber die sind nicht so kriegerisch, deswegen hat man noch die Asen gebraucht. So.
Mhm.
Und das sind dann vielleicht die Menschen, keine Ahnung, die Asen. Nee, sind sie wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, okay, also die Menschen sind natürlich schwierig. Es werden ja verschiedene Ringe hergestellt und die Menschen kriegen 9 davon und dann heißt es ja auch im Vorspann, sie seien am leichtesten zu korrumpieren.
Ja, genau.
Und
facile a corrompere.
Wenn man so auf Italienisch schaut. Und von den Menschen,
übrigens, ja.
Also zum Beispiel so, wenn man sich da diesen Denethor von Gondor anschaut, dann trifft das natürlich zu. Der Boromir ist ja so eine Zwischenrolle, ne? Weil er liegt ja auch irgendwie dann im Ring am Ende, bereut es dann aber wieder, aber trotzdem stirbt er dann ja, indem er eigentlich die Gemeinschaft des Rings verteidigt.
Ja.
Aber zum Beispiel diese Rohirrim, das ist Reitervolk von Rohan, die gerade auch mit ihren hölzernen Langhallen und so und mit ihrer...
Die erinnern an Wikinger, finde ich.
Genau, ja, die erinnern eigentlich am meisten an die Wikinger. Und da gibt es sogar Zeichnungen vom Tolkien, der hat mal so eine Langhalle gezeichnet, wie er sich die Stadt von Rohan, die Hauptstadt, wie er sich das vorgestellt hat.
Oh, das ist auf jeden Fall die goldene Halle Medusel, das ist die Halle, aber
und,
nur
und die Stadt. Das hat er gezeichnet und es sieht wirklich aus wie so ein Wikinger-Langhaus. Also okay. Die sind wahrscheinlich so am ehesten der nordischen Bevölkerung des Mittelalters entwachsen.
Okay.
Wobei die Namen, glaube ich, irgendwo mal gelesen zu haben, nicht unbedingt nordisch sind, sondern eher dann wieder englisch. Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht, muss ich gestehen.
Okay, also übrigens noch, was mir auch ganz vor kurzem aufgefallen ist, ist, dass das sind ja 9 Gefährten.
Ja.
Und genau. 9 Nazgul.
Ja.
Das sind die Gegenspieler. Und das ist mir jetzt auch irgendwie nochmal bewusst geworden, weil normalerweise jetzt in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft ist ja oft so, dass man hat dann die 7 Zwerge und so und die 7 tapferen Schwaben und so weiter. Es ist alles 7, aber bei Herr der Ringe sind es auch noch 9 Gefährten und eben 9 Nazgul als Gegenspieler zu den Gefährten. Das sagt ja auch Elrond, ja. Es sollten 9 Gefährten sein, es sind 9 Nazgul. Nazgul ist übrigens aus der Sprache Mordors, weißt du auch, oder? Das heißt ja, das gibt ja diesen Spruch, einen Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden.
Ja.
Ich kann leider in der Sprache Mordors, die ich hier nicht wage auszusprechen. Ich kann es natürlich, ich will es. Nee, also der erste Satz heißt Ashnaskrimpatul. Und es ist ein Ring sie zu knechten und Ashnas ist ein Ringe.
Und
der Nazgul ist dann der Ringgeist.
Okay, cool.
Also das hat er auch erfunden.
Da gehen wir doch mal kurz noch auf das Motiv von dem Ring vielleicht ein. Können wir ja auch noch machen. Also der
Draupnir oder was?
Ja, genau. Genau.
Geil.
Draupnir heißt nämlich im Nordischen auch der Tropfende, weil der macht ja, was war es, alle 9 Nächte verneunfacht er sich, oder?
Ja, genau.
Genau, weil von ihm sozusagen, also der kopiert sich selber, und dann tropfen von ihm 9 andere Ringe ab oder 8 andere Ringe.
Ja, ja.
Und das ist ja auch so, auch die 9, und das ist ja auch der eine Ring, von dem eigentlich alles abhängt. Das ist dann der Ring, der alle knechtet und alle bindet.
Genau, im Geheimen wurde noch ein weiterer Ring geschmiedet.
Genau.
Ja.
Ja,
okay.
Ja, das mit dem Schmieden und dem Ring ist schon interessant und dann gibt's, also das ist dann letztendlich das Nibelungenlied, ne? Da gibt's ja auch den Ring, der Schatz der Nibelungen. Oder der Ring, man sagt sogar der Ring der Nibelungen.
Ja, genau.
Und das ist so, also ganz kurz erzählt, hat ein Zwerg einen Ring und einen Schatz und der Loki klaut dem das, beides, den Ring und den Schatz. Und daraufhin Verflucht der Zwerg in der die Wölsungen sind es. Das sind die sozusagen die Vorgeschichte zu den Nibelungen in der nordischen Literatur, okay. Aber das ist ähnlich. Und da, also er ist ein Zwerg, der hat einen Ring und einen Schatz und der Loki klaut ihm das und daraufhin verflucht der Zwerg den Ring und den Schatz, dass der Besitzer Unleid erfährt. Und das gerät dann in die Fänge der Menschen und dann gibt es eben den Sigurd, der wird dann in den Nibelungen halt zum Siegfried, den kennt man. Und der muss dann diesen Schatz heben und dieser Ring, der hatte eben den Fluch, dass quasi alle, die diesen Schatz dann haben wollen, sich gegenseitig töten. Und tatsächlich wird auch der eine, der heißt dann Fafnir, der tritt dann auch wieder als Drache auf. Als Drache Fafnir. Also es ist auch so, es gibt auch da Verbindungen zum Nibelungenlied mit diesem Ring. Aber gehen wir nochmal zurück auf den einen Ring in der nordischen Mythologie, der eben, wenn das der Draupnir wäre, von dem 9 abtropfen. Also es sind ja 9 Ringe für die Menschen.
Ja.
Und die Nazgul, die Ringgeister, sind ja ursprünglich Menschen gewesen,
genau.
Und dann gibt es ja 7 für die
Zwerge,
3 für die Elben.
Ja, genau.
Oder? Und genau, und dann der eine.
Und weißt du, was das Lustige ist? Wann Tolkien gestorben ist?
1973.
Genau.
Wollte ich auch sagen.
Ach was, okay.
Genau, also 1973.
Ach krass, okay.
Okay, geil. Dann haben wir den gleichen Witz.
Hey, krass, aber das wurde mir, glaube ich, bei Instagram vorgeschlagen oder so. Ich weiß gar nicht, warum ich sowas weiß. Also,
cool, gut.
Okay, ja, okay. Aber hast du noch irgendwie was parat zur, oder willst du noch was über die von Figuren sagen? Weil also
wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht über den Aragorn gesprochen, der ist natürlich nur bedingt auf die nordische Mythologie zurückzuführen. So einen menschlichen Held gibt es da ja eigentlich nicht.
Warte mal kurz, ich muss uns überlegen.
Also man könnte
Es gibt theoretisch so ein bisschen so, ich hatte schon mal erwähnt, das ist aber auch völlig zu Nibelunge, es gibt Helgi heißt genau. Der.
Ja, sowas bei den Nibelungen. Und es gibt
der Helgi, der kommt aber auch aus Valhalla zurück, nämlich so. Das ist der Einzige, der aus Valhalla schon, Odin gibt dem Odin noch mal eine Chance.
Okay. Ja, okay. Und es gibt noch eine andere Verbindung. Es gibt ein altnordisches, eine Saga, die heißt, oder sie ist sogar auch im Altenglischen bekannt, Beowulf.
Ja, klar.
Und das ist auch so ein Held, der eben so Monster tötet und so. Und der ist eigentlich König von Dänemark tatsächlich. Ja, ja. Und da könnte man vielleicht noch eine Verbindung suchen. Das hängt dann auch wieder so, der muss auch so einen Drachen dann besiegen. Wobei Aragorn eigentlich das nicht macht, genau. Und was bei Aragorn noch sehr interessant ist, ist ja dieses Schwert. Also das heißt Narsil, das wird in dieser Schlacht vor 3000 Jahren.
Am Ende des dritten Zeitalters an den Hängen des
Schicksalsberges.
Schicksalsberg.
Isildur heißt er, glaube ich.
Isildur, Elendils Sohn.
Okay, haut dem Sauron ja den Finger ab. Das ist auch im Vorspann vom ersten Teil bei dem Film Der Herr der Ringe zu sehen. Genau,
und nimmt dann den Ring.
Nimmt den Ring an sich und dadurch gerät der Ring ja in Menschenhand.
Und das ist Narsil. Und später wird es neu geschmiedet zu Anduril, Flamme des Westens.
Genau, das und macht das dann ja erst der Elrond in
Der macht das in Bruchtal.
Genau, und dieses Schwert neu schmieden kommt zum Beispiel bei in den Nibelungen oder auch den Wölsunger-Saga auch wieder vor, dass die ein Schwert wieder neu schmieden, das dann der Sigurd oder der Siegfried später wieder als Rächer oder mächtiger Herrscher führen wird.
Und das gibt es übrigens natürlich auch noch vielleicht ist es an Hahn herbeigezogen, aber dass viele Waffen haben bei Herr der Ringe auch Namen. Also es gibt dann eben noch Stich,
das stimmt von Frodo. Genau. Stimmt.
Und dann gibt es noch, ist es von Gandalf, heißt es nicht, Klammtring oder doch, ich glaube, das gibt es noch. Und ja. Ich muss kurz überlegen, Gimlis Waffen haben keinen Namen.
Mhm. Mhm. Ja.
Ich denke immer noch an die Geografie. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist.
Ich würde vielleicht noch kurz auf 2 Personen oder so eingehen.
Ja, ja.
Und zwar einmal habe ich noch was gefunden. Ich meine, ich habe sicherlich nicht alles im Auge, was da noch mit der nordischen Mythologie zusammenhängen könnte, aber Grima Schlangenzunge.
Wormtongue. Grima Wormtongue.
Genau, und da gab es nämlich auch, also der ist sozusagen der Berater von Theodin, das ist der König von Rohan.
Stimmt, Schlangenzunge gibt es wo? Wo gibt es das?
Schlangenzunge kommt nämlich mehrfach vor. Kommt der Edda vor und es gibt auch eine extra Saga über einen Skalden, also einen nordischen Hofdichter. Und der hieß tatsächlich Ormstunga.
Wurmzunge quasi.
Genau, Wurmzunge oder spitze Zunge. Und er wurde deswegen so genannt, weil der eben kein Blatt vor den Mund genommen hat und Könige auch kritisiert hat in seinen Liedern. Und jetzt im Herr der Ringe ist dieser Grima Schlangenzunge ja absolut böse und Schlange ist wirklich so, steht für so Gift, weil er auch den Theodin vergiftet, der ist ja total bleich am Anfang und steht unter dem Banne Sarumans, des weißen Zauberers. Aber der Name von diesem Grima, der kommt eigentlich daher erstmal.
Ich muss gerade einfach so viel denken im Film, wer sagt so, wie der reinkommt, Gandalf kommt rein und sagt, und er, Grima Schlangenzunge, sagt dann zu Theodin, das ist Gandalf Sturmkrähe, er ist nicht willkommen.
Ach, da ist das mit der Sturmkrähe. Ah, ja,
ja, okay. Ja, da kommt es.
Und die Antwort von Theodin ist.
Nee, er steht dann schon auf und sagt irgendwie so, sagt dann irgendwas.
Ja, also im Delirium. Okay, cool. Und wo ich noch eine eindeutige Verbindung gefunden habe, sind übrigens, du hast ja vorher schon erwähnt, diese Wargs. Das sind ja
die Warge, ja, diese Wolfshunde da,
auf denen die Orks reiten.
Ja, genau.
Genau, und Warg heißt nämlich im Altnordischen einfach Wolf, ist aber gleichzeitig auch ein Begriff für einen geächteten Verbrecher, der aus der Gemeinde ausgestoßen wird. Und der darf natürlich nicht zurückkehren, sonst würde er die Todesstrafe erleiden. Und er zieht natürlich durch die Lande. Und wie kann der überleben? Indem er halt andere ausraubt und dann eben auch Angst und Schrecken verbreitet.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, ansonsten, wir müssen jetzt nicht alle durchmachen. Ich fand noch die Figur von dem Balrog ganz interessant. Das ist ja dieser Dämon aus der alten Zeit in Moria, gegen den dann...
Der Balrog ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist der eigentlich ein Gandalf in Böse.
Warum?
Weil er gehört zum gleichen Volk tatsächlich. Also es gibt, das können wir gerne nochmal...
Gandalf gehört zu einem Volk.
Ja.
Okay.
Der ist eigentlich ein Istari, ist Gandalf. Die Istari, das sind so diese guten Zauberer eigentlich, die werden geschickt nach Mittelerde, um dort die Geschichte zu beeinflussen.
Von wem?
Ich glaube, es ist von Manwë persönlich. Manwë ist der höchste Valar. Das ist wirklich so. Jetzt können wir, ich glaube tatsächlich von Manwë selber. Und es gibt so zwei Arten von Geistern. Es gibt diese Obersupergeister und dann gibt es diese Untergeister. Und von diesen Untergeistern ist Gandalf bei den Guten der Höchste und die Balrogs sind bei den Bösen die Höchste. Es sind aber, die sind beides sogenannte Maiar, heißen die.
Ah, krass, okay.
Und der
also Balrog, zwei Seiten der Medaille sozusagen.
So
und die kämpfen dann da gegeneinander.
Also in dem Fall ja komplett.
Konfrontiert, okay.
Genau. Und ich glaube, da müssen wir nächstes Mal noch, weil das ist ein ganz großes Thema noch, diese Mythologie.
Ja, okay, aber meine Überlegung war halt, an wen erinnert mich dieser Balrog?
An Surt.
Wegen des Flammenschwertes.
Ja, ist genau. Okay, aber es ist insofern, ja, wahrscheinlich passt es schon, aber Surt ist viel mächtiger wie ein Balrog.
Wahrscheinlich, ja.
Und Balrog, es gab ja auch tausende Balrogs.
Surt ist ja auch das tschechische Gewehr der nordischen Mythologie, der kommt ja dann in der Ragnarök
Balrog
wieder.
Balrog ist nicht.
Genau, der ist nicht in der Ragnarök, okay, genau.
Ich würde jetzt tatsächlich fast hier einen Cut machen.
Merk schon du.
Ja? Nee, weil
du kriegst Hunger.
Nein, ich hab Durst. Nee, ich könnte noch tausende Sachen sagen, aber das reden wir nächstes Mal drüber. Weißt du eigentlich, was die krasseste Verbindung zwischen nordischer Mythologie und Tolkien ist? Es ist wirklich völlig absurd. Es gibt eine Sache, die ist wirklich
genau gleich. Dann weiß ich es nicht.
Ragnarök. Warum? Bei Tolkien gibt's Ragnarök. Das weiß ich seit gestern, glaube ich. Die Dagor Dagoras ist die Ragnarök. In Tolkiens Welt.
Okay.
Und zwar, es wird Prophezien von, ich habe den Namen vergessen, auch von irgendeinem Supergeist, dass am Ende der Tage kommt diese Dagor Dagoras und da kommt dann der oberböse Saurons Vorgänger Melkor oder Morgoth heißt er auch, der ist eigentlich verbannt im Nichts.
Ja, Morgoth.
Und der kommt dann aus diesem Nichts, der ist außerhalb der Welt, im Nichts verbannt von den anderen Göttern quasi, und der kommt dann zurück. Und dann gibt es diese Endschlacht. In dieser Endschlacht, da kommt dann auch Turin zurück, das ist ein Mensch, und Turin tötet dann diesen Morgoth, und dann gibt es noch so andere, die gegeneinander kämpfen. Und das passiert, und dann ist das Allergeilste, man kann diese ganze Geschichte in Tolkiens Welt in so 7 Phasen einteilen, ungefähr. Ich weiß nicht, also es gibt erst ganz bevor die Zeit, es gibt eine Zeit vor der Zeit quasi, da gibt es die Zeit der zwei Bäume. Das ist ganz am Anfang, dann gibt es halt das erste Zeitalter, das geht ewig. Das zweite, das geht auch so 3000 Jahre, dann gibt es das dritte Zeitalter, dann gibt es das vierte Zeitalter, das ist eigentlich da, wo das vierte Zeitalter beginnt mit der Krönung Aragons, der dann, wie heißt er dann, wenn er König ist, da heißt er, das kommt auch im Film kurz vor, Elessar heißt er dann, König Elessar, das ist der Beginn. Am 29. September im Jahre 3000 und irgendwas.
Also man merkt, es ist wirklich nerdig, nordig.
Ja, und dann im vierten Zeitalter passiert dann die Ragnarök, also die Dagoras. Und wenn die vorbei ist, das ist halt das Allergeilste, dann kommt die zweite Musik der Ainur.
Aha, das ist nochmal ein Zeitalter.
Das ist dann, was danach passiert. Und zwar, und okay. das ist genau. Parallel zur nordischen Mythologie. Und die zweite Musik ist, weil die ganze nordische Geschichte geht los mit Musik, die Tolkien'sche Geschichte, sorry. Bei Tolkien geht alles los mit Musik. Die singen quasi sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Und ganz am Ende wird dieser Oberböse Melkor oder Morgoth wird erstochen mit einem Schwertstich ins Herz, wird er von Turin erstochen und dann wird die Welt quasi neu erstellt mit der zweiten Musik der Ainur. Und ich finde das so ein cooler Zeit.
Mhm. Oder also was Name. Nach der Ragnarök.
Genau, und das ist einfach völlig gleich.
Da sind wir wieder bei Balder, lebt er eigentlich vor oder nach der Ragnarök?
Ja, und das fand ich, das war jetzt für mich völlig neu. Also ich habe vieles genördert, aber dass die Ragnarök quasi das...
Okay, also ich hatte auch noch ein paar Gedanken zu Ragnarök, aber ich glaube, das sparen wir uns jetzt auf.
Genau, und ich würde sagen, nächstes Mal fangen wir dann nämlich mit der ersten Musik der Ainur an. Da
gut, kannst du die spielen auf deiner Meeresschnecke?
Wenn ich das könnte, Meeresschnecke kommen auch vor.
Kannst du sie spielen?
Denkt man nächstes Mal. Nee, natürlich nicht, das singt man auch und es müssen mehrere sein, die das singen.
Gut, dann geht's nicht, weil ich kann nicht singen.
Okay.
Gut, super. Wer sind übrigens die besten Esser im Herr der Ringe?
Ganz klar. Also im Herr der Ringe, okay. Im Herr der Ringe sind es Zwerge. Weil in der ganzen Tolkien-Geschichte sind es eigentlich... Oder wer noch? Also ich finde, eigentlich ist es diese Spinne Ungoliant, die kommt bei Herr der Ringe nicht vor.
Nein, viel einfacher.
Hobbits.
Ja, klar.
Stimmt.
Die haben doch, ich glaube, bis um 11 Uhr schon die dritte Mahlzeit oder sowas.
Zweites Frühstück, ich glaube, das kennt ihr nicht. 11 Uhr Tee.
Genau.
Geil.
Wir sind nicht in zivilisierten Gegenden, wo es Tee gibt.
Ich glaube, das kennt er nicht. Oder ich würde mich nicht darauf verlassen, dass er es kennt.
Sagt genau. Okay. Also wir halten es jetzt mit den Hobbits und kümmern uns mal um den Hunger.
Ja.
Und du hast dir ein leckeres Rezept rausgesucht.
Ja, stimmt. Ich habe es vergessen. Und so ein Kartoffelkuchen mit Käsefüllung. Und Blätterteig außenrum.
Genau, klingt gut.
Okay.